Amen. Ich schaue euch gerade mal einfach ganz gerne an. Es ist schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass du hier bist heute in diesem Gottesdienst. Warum bist du hier? Was willst du hier? Was suchst du hier? Was erhoffst du dir von dem Gottesdienst? Erwartest du was von ihm? Freust du dich oder bist du heute eher skeptisch aus irgendeinem Grund? Egal, wo wir hingehen im Leben, wo wir uns gerade befinden, Erwartungen sind eigentlich immer Teil von der ganzen Angelegenheit. Erwartungen sind immer mit im Gepäck. Mal bringe ich hohe Erwartungen mit, mal sind sie niedrig, mal werden sie übertroffen und manchmal auch enttäuscht. Das ist egal, wo ich hingehe, ob ich in ein neues Restaurant gehe, was ich mir von dem Essen erwarte, von dem Service, oder in mein Stammlokal und erwarte, dass da genau alles ist wie immer, dass sich nichts verändert hat. Ob ich einen Freund zum Kaffee treffe oder jemand Neues, den ich noch gar nicht kenne. Wenn ich in die Bibliothek gehe, erwarte ich, dass es dort ruhig ist und sich nur im Flüsterton unterhalten wird. Wird auch manchmal enttäuscht. Ich habe auch Erwartungen an mich selber, die ich mitbringe, die ich in jeder Situation an mich stelle. Auch die erfülle ich, übertreffe ich und enttäusche ich manchmal. An andere Menschen habe ich Erwartungen. Und ich habe auch bestimmte Erwartungen an Gott. Und da frage ich mich manchmal, sind meine Erwartungen zu hoch? Sind sie angemessen? Oder sind sie vielleicht doch noch viel zu niedrig? Auch an Jesus stellten die Menschen schon damals viele Erwartungen. Ich habe uns heute einen Text mitgebracht, der zeigt nicht die Erwartungen, die Leute an Jesus stellten, sondern der zeigt vielmehr, welche Folgen sich dadurch ergeben haben. Ich lese aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 18, die Verse 31 bis 34. Und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Da heißt es: Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, das wir haben. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass du auch heute, morgen an diesem Gottesdienst durch dein Wort uns ansprichst, unsere Herzen, dass du in uns wirkst und uns veränderst. Amen. Den Trick habe ich mir gemerkt. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Ich finde, aus heutiger Perspektive machen sich dieser Satz, diese 2 Sätze etwas seltsam aus. Wieso verstehen die Jünger das nicht? Was gibt's daran nicht zu verstehen? Jesus erzählt ihnen, dass er misshandelt und getötet werden wird und dann wird er auferstehen. Und genau das ist danach ja auch passiert. Was gibt es da nicht zu verstehen? Naja, der Fairness halber muss man dabei, glaube ich, immer bedenken, dass wir heute den Luxus haben, dass wir ja schon wissen, wie es weitergeht, was dann später passieren wird. Wir lesen diese Geschichte ungefähr so, wie man einen Krimi liest, den man schon mal gelesen oder schon mal gesehen hat. Man weiß schon, wer sterben wird. Man weiß schon, wer der Mörder ist. Und die überraschende Wendung am Ende, die kennt man auch schon. Aber trotzdem, finde ich, kann man schon fragen, warum die Jünger das nicht geahnt haben. Jesus buchstabiert es ihnen ja gerade aus, was geschehen wird. Und am Ende waren sie trotzdem so geschockt, so überrascht, als wenn er nie etwas gesagt hätte. Nicht nur einmal hat er das gesagt, sondern ganze dreimal hat er ihnen diese Worte gesagt, dass er misshandelt und getötet werden wird und dass er wieder auferstehen muss. Haben sie das dreimal überhört? Nicht richtig hingehört? Ach, Jesus erzählt wieder irgendwas, na gut. Oder haben sie beim ersten Mal einfach gelächelt und genickt? So wie man das manchmal macht, wenn man nicht ganz versteht, was das Gegenüber einem gerade sagt. Und beim dritten Mal war es ihnen dann zu peinlich, jetzt nochmal nachzufragen, was eigentlich der Sinn davon ist. Jedenfalls verstehen sie den Sinn dieser Worte nicht. Und zu einem großen Teil liegt das daran, dass sie ganz bestimmte Erwartungen an Jesus mitbringen. Die Jünger waren zwar ein ziemlich bunt zusammengewürfelter Haufen aus verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Strömungen. Einer hat gegen die Römer gekämpft, einer hat für die römischen Besatzer gearbeitet, manche waren fromme Tora-Schüler, andere waren einfache und ungebildete Leute. Jeder hatte seine eigenen Erwartungen und Hoffnungen. Aber keine dieser Erwartungen beinhaltete, dass Jesus sterben würde. Keiner von ihnen hat sich Jesus angeschlossen und gedacht, ja, ich folge dem jetzt, bis er stirbt. Bis er bald stirbt. Dass Jesus nach dem Leben getrachtet wurde, das war zwar kein Geheimnis, aber dass er sich dann, wenn es hart auf hart kommt, kampflos ergeben würde, das hat irgendwie auch keiner erwartet. Was aber haben die Leute von Jesus erwartet? Was haben seine Jünger stattdessen dann von ihm erwartet? Es gab damals eine Besonderheit, eine ganz brisante Situation. Zu Jesu Zeit erwarteten die Juden den Messias. Da war eine gewaltige Hoffnung da, die schon seit 100 Jahren wuchs und wuchs und immer größer wurde. Der Messias, das war jemand, den die Propheten angekündigt hatten, ein von Gott gesandter König für das Volk der Juden. Man wusste, der Messias würde der Linie Davids entstammen. Und weil man die feindlichen Besatzer, die Römer in dem Fall, die das Volk schikanierten und Steuern erhoben, immer vor Augen hatte, entwickelte sich bald das Bild, dass der Messias, dass das so eine nationalistische Führungspersönlichkeit sein würde, die die Juden vereinen würde und mit Gottes Hilfe dann die Feinde aus dem Land fegt. Ein bisschen wie David selbst, der ja ein großer Krieger war, ein kluger Hauptmann und ein Stratege. Diese Erwartung hat Jesus nicht erfüllt. Auch wenn Leute sie vielleicht mitgebracht haben an ihn. Diese spezifische Hoffnung, dass da ein großer Krieger kommt, ein großer Kriegerkönig von Gott gesandt, die hat sich noch lange gehalten, noch lange über Jesu Tod und Auferstehung hinaus. 100 Jahre nach Jesu Tod noch, 100 Jahre, das ist eine ganz schöne Zeitspanne, da ist jemand aufgetreten, der schien das zu erfüllen, diese Erwartung. Von einem vornehmen Rabbi wurde er als der verheißene Messias erklärt. Er hat die Juden aller Länder vereint, sogar die Samariter, die immer irgendwie außen vor waren, haben sich seinem Aufstand gegen die Römer angeschlossen. Zwei römische Legionen hat er vernichtet und ein unabhängiges Königreich in Israel aufgebaut. Aber er war nicht der Messias. Sein Reich verging so schnell, wie es kam. Und viele Millionen unschuldiger Menschen sind gestorben. So ein Kämpfer, das haben viele Leute von Jesus erwartet. Und auch seine Jünger haben das teilweise von ihm erwartet. Das ist nicht immer ganz offensichtlich, aber wenn wir wenn wir nachschauen im Neuen Testament, wenn wir nachlesen, dann lässt sich das entdecken. Es gibt eine Stelle im Matthäusevangelium. Da fragt Jesus seine Jünger, was die Menschen so von ihm halten. Und seine Jünger berichten ihm dann, was sie so gehört haben, was sie aufgeschnappt haben. Irgendwie halten die meisten Leute Jesus für einen Propheten. Viele denken sogar, er wäre ein Prophet, der schon mal da gewesen ist. Elia oder Jeremia, der wieder neu gekommen ist. Und dann fragt Jesus seine Jünger, was sie denken, wer er ist. Und Petrus, der immer so ein bisschen der Erste unter den Jüngern ist, der schießt heraus, ja, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Stimmt doch, oder? Du bist es, du bist der Messias, auf den wir warten. Ja, das stimmt, antwortet ihm Jesus. Er freut sich sogar darüber, dass Petrus das so erkannt. Er sagt, das hast du nicht selber erkannt, Gott hat dir das offenbart. Und es stimmt auch. Die Christen aller Zeiten haben sich immer dazu bekannt, dass Jesus der Messias ist. Der Titel Messias ist so eng mit der Person Jesus verbunden, dass wir heute das griechische Wort dafür wie einen Zweitnamen für ihn benutzen. Christus. Jesus der Christus. Jesus der Messias. Was Petrus sagt, stimmt also. Aber trotzdem ist er sich nicht bewusst, was genau das bedeutet. Und das merken wir später, wenn wir in der Bibel weiterlesen. Am letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt, da gibt es eine Stelle nach dem letzten Abendmahl, da spricht er zu ihnen darüber, Schwerter zu kaufen. Und die Jünger von Jesus, die beruhigen ihn, ja du, wir haben zwei Schwerter hier, reicht das? Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber die Jünger von Jesus waren bewaffnet. Wahrscheinlich schon länger als erst an dem Abend. Vielleicht sogar die ganze Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs waren sie bewaffnet. Und sie waren sogar bereit, diese Waffen einzusetzen. Das beweisen sie kurze Zeit später. Als Jesus gefangen genommen wird, da wollen sie kämpfen. Und einer von den Jüngern, der stellt sich vor Jesus und er zieht sein Schwert und er haut drauf los. Die ersten drei Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas verraten nicht, wer dieser Jünger war. Da heißt es nur, einer von seinen Jüngern. Aber nicht Johannes. Johannes, der verrät uns in seinem Evangelium genau, wer das ist. Es ist Petrus. Petrus stellt sich vor seinen Messias. Er stellt sich vor seinen König und er zieht das Schwert. Und er zieht in den Kampf für ihn. Aber Jesus befiehlt seinen Jüngern, dass sie die Schwerter wegtun sollen. Er kämpft nicht. Er hatte nie vor zu kämpfen. Nicht auf diese Weise. Und widerstrebend müssen seine Jünger zusehen, wie ihr König, der so große Wunder vollbracht hat, der ihnen noch viel größere Wunder angekündigt hat, wer sich ohne Gegenwehr festnehmen lässt. Am nächsten Tag stirbt er und für sie bricht eine Welt zusammen. Das verstehen sie nicht. Klar, und sie können es auch gar nicht verstehen. Weil trotz allem, was sie mit Jesus erlebt haben und was sie von ihm gelernt haben, denken sie immer noch in den menschlichen Kategorien, in den Weisen und Dingen, in der Art, wie Dinge funktionieren, was sie kennen, was sie erlebt haben, was sie gelernt haben. In menschlichen Kategorien. Gott aber hat eine andere Perspektive auf die Dinge und seine Pläne sind so viel größer, als sie es sich da noch vorstellen könnten. Später verstehen sie es. Nach seiner Auferstehung erscheint Jesus ihnen und erklärt ihnen das Ganze noch einmal. in Lukas 24, 44 bis 46. Das ist ein wenig nach der Stelle, die Levent uns vorhin gelesen hat. Da sagt Jesus ihnen nochmal die Worte, die er vor seinem Tod schon dreimal zu ihnen gesprochen hatte. Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was ich im Gesetz des Mose bei den Propheten, und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis der Schrift, sodass sie verstehen konnten. Und er sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben. Und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Es sind die gleichen Worte, die er vorher schon dreimal zu ihnen gesagt hat. Die gleichen Worte, aber jetzt endlich können die Jünger den Sinn dahinter verstehen. Es sind nämlich nicht die Worte an sich, die ihnen diese neue göttliche Perspektive eröffnen, sondern es ist die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus, die den Unterschied macht. Es ist so unvorstellbar, man muss es erlebt haben. Man muss ihn gesehen haben, sonst ergibt es wohl keinen Sinn. Das ist anders, als sie es erwartet hätten. Anders als Dinge in unserer Welt funktionieren. Gottes Herrlichkeit, Gottes große Herrlichkeit, sie zeigt sich nicht in ruhmhafter Glorie, in Sieg und Kampf und Überwindung. Sie kommt und zeigt sich in der Schwachheit und in der Selbstaufgabe. Paulus schreibt dazu im Philipperbrief, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Kontrollverlust ist etwas Beängstigendes. Das ist etwas, wovor wirklich viele Menschen Angst haben, davor die Kontrolle über ihr Leben und das, was sich bei ihnen abspielt, zu verlieren. Ohnmacht, Machtlosigkeit, das Fremde bestimmen können über einen selbst. Die meisten Menschen fürchten sich davor, öffentlich bloßgestellt zu sein. Dass sich Freunde und ehemalige Bewunderer, die man vielleicht hatte, entsetzt von einem abwenden könnten. Dass man verachtet und verspottet wird von Menschen, die einen gar nicht wirklich kennen. Und eine weitere, ganz tief im Menschen verankerte Angst ist die Angst vor dem Tod, dass man verschwindet und irgendwann einfach nicht mehr da ist. Und in all diese bedrohlichen Situationen hinein stellt sich Jesus. Er flieht nicht davor, er kämpft nicht darum, die Kontrolle zu behalten oder sein Ansehen zu behalten, oder sein Leben zu behalten, sondern er gibt alles ab. Und aus dieser Situation heraus erweist sich Gottes ganze Kraft und Herrlichkeit. Gottes Kraft ist nicht Schwäche, sie ist der Kraft. Aber sie ist mächtig in der Schwäche. Sie ist mächtig trotz der Schwäche und durch die Schwäche hindurch. Erweist sie sich. Als seine Jünger dem Auferstandenen begegnen, da verstehen sie das. Da verstehen sie etwas ganz, ganz Grundlegendes über Gottes Reich, über Gottes Kraft und über Gott selbst. Vor Jesu Tod waren sie bereit zu kämpfen. Nach seiner Auferstehung predigen sie das Evangelium in aller Welt, nur um ihm schließlich in den Tod zu folgen. Jeder der Apostel ist später eines gewaltsamen Todes gestorben. Sie folgen Jesus in sein grausames Schicksal hinein, denn sie wissen, sie haben es erlebt, alle Gefahr und der Tod selbst haben ihre Macht verloren. Ich habe nochmal was von Paulus, weil er hat viele wichtige Themen beschrieben. Dazu schreibt er: Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere mich meiner Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Im Angesicht von Gottes Kraft, in der Begegnung mit dem wahren, dem auferstandenen Jesus, zählt nicht mehr, was wir für stark oder schwach halten oder es normalerweise halten würden. Die Regeln, die diese Welt bestimmen, haben ihre Gültigkeit verloren. Die Auswirkungen davon zeigen sich dann schließlich unter den Jüngern von Jesus, in der Gemeinde, die sich bildet und die sich ausbreitet. Zum Beispiel in der Wertschätzung, die sie Kindern entgegenbringen. In einer Zeit, in der es nicht nur legal, sondern auch völlig normal war, ungewollte Kinder auszusetzen auf Müllhalden, wirklich einen ganz ordinären Müllhalden, oder sie zu töten, lehrten sie, dass jeder Mensch Würde besitzt. Und dann haben sich Klöster und Kirchen haben angefangen, sich um ausgesetzte Kinder zu kümmern. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Sicht auf Ehe. In einer Welt, in der die Ehefrau Eigentum des jeweiligen Mannes war und ihm damit völlige Unterordnung schuldete, lehrten sie und praktizierten sie, dass der Mann seiner Frau in Liebe dienen soll. Warum? Weil Christus sich genauso für seine Gemeinde in liebevollem Dienst aufgeopfert hat. Noch in vielen weiteren Dingen haben sich die Nachfolger von Jesus abgehoben von der Welt und den Regeln, wie es um sie herum läuft. Neulich haben wir gehört über Vergebung und über Feindesliebe. Auch zwei Prinzipien, zwei Ideen, die so fremd sind in unserer Wirklichkeit. Die Nachfolger von Jesus überwinden ihre Furcht vor Verfolgung, vor Krankheit und sogar vor dem Tod. Denn sie haben erkannt, dass Gottes Möglichkeiten alles übersteigen, was diese Welt kennt. Wie gehen wir um? Mit Schwäche, mit Krankheit, mit persönlichem Scheitern oder Versagen? Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Fürchtest du dich vielleicht vor einem Tag, an dem du so etwas erleben könntest? Ich wünsche mir zutiefst, dass ich meine Schwäche, mein Versagen und meine Unzulänglichkeiten, wo sie sind, akzeptieren kann. Wovor kann ich mich denn noch fürchten? Gottes Liebe hat ja bereits alles überwunden. Wie Paulus möchte ich mich meiner Schwachheit rühmen, weil gerade dort Gottes Kraft am stärksten wirkt. Jesus verändert uns und Jesus verwandelt uns, er transformiert uns. Im Gebet, in der Stille, in der Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern und ganz besonders in Situationen der persönlichen Schwäche und des Scheiterns begegnet und erfüllt er uns mit seiner Liebe und Kraft, die alle Grenzen überwindet. Gott segne euch. Amen.